So, zum richtig reinfühlen, die Mucke läuft. Philipp, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich grüße dich. Wir nehmen nach einer etwas längeren Zeit die nächste Folge mal wieder auf.
Jawohl.
Ich will auch direct to the point kommen. Ihr wisst, worum es geht. Die Club-WM ist vorbei. Lasst uns freuen. Es ist eine großartige Zeit.
Genau, wir sind jetzt an der letzten Folge sozusagen unserer kleinen Miniserie angelangt. Die Club-WM oder wie wir es hier nennen, das Club-WC.
Liebevoll genannt, ja.
Genau, also Club World Cup. Zur Aufklärung, das Finale hat stattgefunden. Ich will jetzt die Spannung nicht unnötig hochtreiben. Also der FC Chelsea hat gegen Paris Saint-Germain das Finale gewonnen. Und Kai, ja, das war ein sportliches Highlight, kann man, glaube ich, so sagen. Der Champions-League-Sieger gegen den englischen Vertreter. Im Halbfinale auch schon ein super Spiel. PSG gegen Real, also zumindest von den Namen her. Am Ende dann trotzdem eine klare Sache. Und ich muss auch noch sagen, Hut ab an Fluminense, der brasilianische Vertreter im Halbfinale. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eingetreten, wie wir das auch schon vorher gesagt haben. Es wird dann so ein Champions-League-Finale-Light. Ne, also von den Namen her, aber von der Performance her würde ich sagen, eher bei 35 Grad probiert nicht zu kollabieren. Und dementsprechend war dann auch die Qualität des Fußballs. Aber Kai, Chelsea ja der Sieger des Turniers, aber weißt du, wer eigentlich gewonnen hat?
Wer hat eigentlich gewonnen, Philipp?
Ja,
also, ich kann mir das denken.
Ja, ich habe ja gehört, dass der FC Chelsea ja nur so eine billige Abklatsch-China-Kopie des Pokals nach Hause kriegt. Oh. Weißt du, wo das Original steht?
Steht das etwa bei DJT weiterhin im... Nein.
Also ich habe gelesen, das Original verbleibt im Oval Office.
Halt's Maul.
Weil ja der eigentliche Gewinner ist natürlich Amerika.
Das stimmt, der Gewinner ist Amerika.
Und der zufällige Präsident ist halt Donald Trump. Und deswegen ist es natürlich nur folgerichtig, dass das Original der Trophäe natürlich im Weißen Haus, im Oval Office verbleibt.
Ja gut, das passt zu dem ganzen Format, also dass die Trophäe da jetzt nun rumsteht. Also ich frage mich aber auch, dieses Oval Office ist nicht das größte Büro. Also so rein flächenmäßig.
Nee.
Diese Trophäe ist aber die größte Trophäe, die man sich verdienen kann. Es gibt keine aufwendig gemachtere Trophäe.
Ne, wie sich das ja gehört, wenn Gianni Infantino ein Turnier ausrichtet, ne?
Ja, eben, genau. Da steht ja auch sein Name zweimal drauf. Also eigentlich müsste die eigentlich bei ihm in Zürich stehen. Never mind. Aber da frage ich mich, wie sie das Ding da unterbekommen und was passiert mit dem World Cup nächstes Jahr. Also mit dem wirklichen World Cup, mit dem
Pokal.
Weil der findet auch da statt.
Nee, ich hoffe, die FIFA hat mit dem amerikanischen Zoll irgendwie eine Erklärung ausgehandelt, dass dann, also wenn wir natürlich der DFB, die deutsche Nationalmannschaft, das Ding dann gewinnen in den USA, dass wir das Ding auch mit nach Hause nehmen dürfen, ne? Weil das wäre natürlich
Antonio Rüdiger und DJT verhandeln das dann nochmal im Oval Office. Auch der ist wieder, ich weiß gar nicht, im Rahmen, glaube ich, auch des Club-WCs wieder negativ aufgefallen. Aber das, ja, gut. Wir haben nur 5 Minuten. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche, Philipp, ist, dass ich vor einer Folge sage, dass Chelsea wirklich nur in Witzformaten was gewinnt. Jetzt gewinnt Chelsea tatsächlich nur das Witzformat. Und ich bin froh, dass diese absolut überflüssigste Fußballveranstaltung des Jahres vorbei ist. Das führt dazu, dass jetzt erstmal kein Fußball mehr ist, ne?
Jein. Also glücklicherweise ist die fußballfreie Zeit so kurz wie noch nie, glaube ich, dieses Jahr.
Ja.
Denn wir haben es in der letzten Folge auch schon angesprochen, die Fußball-Frauen-EM ist ja in vollen Zügen.
Richtig.
Da geht es ja jetzt ins EM-Halbfinale, wenn ich das alles richtig verfolgt habe in meinem Urlaub. Aber Kai, lass uns die Club-WM schnell abhaken.
Ja.
Ich habe hier 2 Fazite aufgeschrieben.
Oh, du hast sogar 2 aufgeschrieben.
Ja, ich habe 2 aufgeschrieben, die auch beide nichts mit Fußball zu tun haben.
Sehr gut.
Und zwar einmal das Wetter.
Mhm.
Ne, also wenn man schon sagt, okay, die WM nächstes Jahr, ne, also die der Nationalmannschaften, findet ja quasi gleich parallel statt, wie jetzt dieses Jahr die Club-WM, dann wird das lustig mit dem Wetter.
Das ist noch schlimmer als in Katar, ne? Also, weil auch die Stadien offen sind zum Teil. In Katar waren die Dinger teilweise zu.
Genau, die waren in Katar voll klimatisiert, ne? Also da muss ich sagen, Kataris, Hut ab, dass sie das irgendwie noch ingenieurstechnisch hingekriegt haben. Aber was ist, wenn da in Carolina 35 Grad sind, wie willst du da Fußball spielen?
Ja, kannst du ja nicht machen.
Na, so, und mein nächstes Fazit ist dann, ist die Fankultur. Ne? Also natürlich werden bei der WM in einem Jahr natürlich unendlich viele Fans aus dem Ausland einreisen.
Das ist auch notwendig in dem Moment.
Genau, und das ist leider notwendig, weil ich erinnere mich noch, als ich noch Kind war, an unsere WM 2006 in Deutschland. Da brauchten wir keine ausländischen Fans. Wir waren alle selbst so gehypt, wir hätten die Stadien selber vollgekriegt. Ne? Ja. Das war super geil, dass wir total viele Fans hatten. Aber wenn ich mir jetzt die Club-WM angucke, dass da teilweise die Stadien halb voll waren, obwohl eigentlich europäische Größen da gespielt haben. Normalerweise in Europa wäre das eine Champions-League-Partie gewesen. Da hättest du da Karten für 2.000, 3.000 Euro auf dem Schwarzmarkt kaufen müssen. Und jetzt in den USA haben sie dir die Karten hinterhergeschmissen. Also da müssen sie auf jeden Fall irgendwie noch so ein bisschen am Hype im eigenen Land ein bisschen arbeiten.
23.000 Fans pro Spiel, also im Schnitt eben. Ich hatte das ja auch mal in der früheren Folge gesagt, ja. Wenn man das mal runterrechnet. Kommt ganz gut hin, weil diese Stadien ja auch jetzt nicht zwingend Regionalliga-Stadien sind, sondern eher so für große Veranstaltungen auch ausgelegt. Insofern, ja, da werden sie nächstes Jahr noch ein paar Puppen mit hinsetzen müssen, damit diese Stadien voll werden, weil alles andere wäre dann peinlich, wenn dann tatsächlich die großen Nationen gegeneinander spielen und genau 5 Leute hinkommen.
Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Ja, und wir haben uns gerade, also aufgeregt haben wir uns sowieso, glaube ich, die letzten 3 Wochen ständig über dieses schöne Format. Wir sind froh, dass es vorbei ist. Aufregen kann man sich aber trotzdem auch nicht nur über den Fußball und irgendwelche Club-WCs, oder?
Nein, also was heißt aufregen? Also es ist ja eigentlich als 96-Fans hier aus Hannover können uns andere Vereine ja herzlich egal sein. Ja?
Das stimmt.
Aber es geht natürlich schon so ein bisschen um die Bundesliga und wie auch die Bundesliga international abschneidet. Und wir wollen natürlich auch in der Bundesliga geile Partien sehen und möglichst spannenden Titelkampf. Und apropos Titelkampf, da sind wir direkt natürlich auch beim FC Bayern angelangt. Und ihr habt das sicherlich auch
schon verfolgt. Das war eine Peak-Performance, also das überzuleiten jetzt.
Ja,
ne?
Die Überleitung war gut, ne? Ja, war gut. Ja, sehr gut. Habe ich auch geübt, die Überleitung.
Ah, okay, du hast ja auch genug Zeit. Ja, ja,
genau. Genau, wir wollen uns mal angucken, wen jetzt der FC Bayern in der letzten Zeit im Transferfenster verpflichtet hat. Beziehungsweise natürlich auch eher nicht verpflichtet hat,
ja.
Denn da ist viel los und also ich kann mich da über so viele Dinge beim FC Bayern aufregen und ich sag dir ganz ehrlich, also das würden wir beide, glaube ich, besser hinkriegen da bei der Verpflichtung von Spielern.
Jede Saison, die man mit dem FC Bayern bei FIFA anfängt, kriegt bessere Transfers zustande als Max Eber gerade. Das wirklich auch auf eine Person gemünzt, finde ich. Aber gehen wir mal in der Chronologie von vorne. Jetzt haben wir diese Club-WM, Club-WC.
Mhm, genau.
Da lief für den FC Bayern ziemlich beschissen. Du verlierst einen deiner teuersten und wichtigsten Spieler. Du kommst nicht mal in die Halbfinals damit, scheidest vorher aus. Ja, gut, gegen einen guten Club, keine Frage. Ja. Aber der gute Club verliert im Finale gegen einen Witz-Club. Also ein Club, der die letzten Jahre nichts gerissen hat, nur einmal die Champions League gewonnen hat vor x Jahren und seitdem kein Einzel oder einen Spieler noch im Kader hat von diesem Champions League-Erfolg. Also ist schon 2-3 Tage her. Heißt, der FC Bayern geht schwitzen in den USA, hat keine wirkliche Sommerpause. Aber, und das ist das Interessante, Max Eberl, gut braun gebrannt, steht da andauernd bei den Presseleuten und muss erklären, wie viel Nick Woltemade seiner Meinung nach jetzt doch wert ist. Und es geht die ganze Zeit, also wirklich, ohne Joke, es geht die ganze Zeit um einen 23-Jährigen aus Stuttgart, ja. Mhm. Wir reden über den deutschen Rekordmeister, über denjenigen, der 2020 die Champions League gewonnen hat, ein Verein, der jedes Jahr die Champions League gewinnen will. Und wir reden über einen 23-Jährigen aus Stuttgart. Wir haben keinen Zehner, weil der sich das Wadenbein gebrochen hat.
Ja.
Wir haben genau einen Stürmer.
Ja.
Unser Torwart wird immer älter. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, welche Position man da mal tauschen muss. Wir haben einen Leroy Sané im Sommer abgegeben, der mal eben den Flügel besetzen sollte. Ein Gnabry ist weit, weit weg von seiner Peak-Performance. Mhm. Einen Palinha hast du gekauft für teuer Geld, der irgendwie nie gespielt hat und jetzt doch weg will. Mhm. Also dieser ganze Kader hat ein riesiges Problem. Und du redest darüber, einen 23-Jährigen aus Stuttgart zu verpflichten. Das ist deine Priorität und redest mit Reportern darüber, was du dem, was man Stuttgart bezahlen müsste und was nicht und ob Lothar Matthäus wieder was erzählt hat.
Ja, also das ist absolutes Komödiantentum, ja. Und absolut Dilettantismus, da in München. Also es gibt ja noch andere Spitzenvereine auf dieser Welt, die ja auch Transfers tätigen. Ne, ich denke jetzt zum Beispiel an Manchester City, ja. Die in der Zeit, wo Max Eberl über Nick Woltemade spricht, mal eben drei Hochkaräter verpflichtet hat, still, klamm, heimlich.
Ja.
Ne, also ich rede da von Rayon Cherki, Tijani Reinders und bei
Nipan.
Genau, und Sverre Nipan. So, das hat beim FC Bayern wohl niemand kommen sehen, ne? Und da denke ich mir, was machen die da in München? Und dann, wir haben in der letzten Folge beim Finale der U21 drüber gesprochen, dass da die Sau namens Nick Woltemade durchs Dorf getrieben wird, rauf und runter, mit Marktwerten, und dass da gesprochen wird, ist er so viel wert, ist er nicht so viel wert. Also sorry, wenn du der FC Bayern bist und du willst die Champions League gewinnen jedes Jahr, dann fährst du nach Stuttgart, bringst einen großen Geldkoffer mit, machst das Ding auf und nimmst Nick Woltemade mit. Ja?
Ja.
Also der FC Bayern, den ich noch aus meiner aktiven Zeit kenne von vor 5, 6, 7 Jahren, ne, der hat keine Gefangenen gemacht auf dem Transfermarkt. Mal davon abgesehen, ob das schlau ist, Nick Woltemade zu holen zum FC Bayern, das ist eine andere Geschichte.
Ja, unabhängig davon.
Aber ne? es geht da eigentlich eher um die Skills da im Sportvorstand beim FC Bayern oder eben an der Abwesenheit der Skills. Ne?
Ja, und ich habe so ein bisschen die Vermutung, und das ist eigentlich das, was ich so tragisch finde an dieser gesamten Situation. Du hast beim FC Bayern zwei Personen gehabt, die nachträglich aufgebaut werden sollten. Mit einem Oli Kahn, mit einem Hamicic.
So. Ja, Hassan. Ja.
Hassan, so. Die beiden sollten das Ding übernehmen von Karl-Heinz und von Uli. Mhm. So, dass der Heiner da Präsident ist,
haben sie ja auch 3 Jahre.
Haben sie auch 3 Jahre, haben auch ein schönes Sportstudium gemacht dafür und alles gut, ja. Muss man aber echt zugeben, haben die 2020 nicht mit Hansi Flick die Champions League geholt?
Haben sie.
Ah, das ist ja schon mal ein Titel mehr, als manch anderer geholt hat mit dem Verein. Also, aber Jokes apart, wichtiger, die beiden sollten das übernehmen. Karl-Heinz und Uli haben sich ein Stück weit zurückgezogen, haben aber auch in dieser Zeit andauernd kommentiert von der Seitenlinie.
Ja.
Heute ist es so, dass Uli und Karl-Heinz diese Verhandlungen mit den einzelnen Spielern führen, wo ich mir denke, warum fliegt jetzt ein Uli Hoeneß oder warum spricht jetzt ein Berater oder der Vater eben in dem Moment von Florian Wirtz mit einem Uli Hoeneß und nicht mit einem Max Eberl? Warum kann denn Uli Hoeneß von der Seitenlinie zu einem Max Eberl rufen, der Woltemade, der ist nur so und so viel wert, gibt nicht so und so viel aus? Es ist alles in der Öffentlichkeit, es passiert alles in der Presse und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Berater, wer auch immer das dann bei Nick Woltemade ist, das richtig gut findet, wenn dann dauernd der FC Bayern kommentiert, was dieser Spieler wert oder nicht wert ist. Und ganz ehrlich, wenn international Zahlen aufgerufen werden, wenn Chelsea mal 80 Millionen reinwirft, so als Brocken, da gibt es keine festen Vertrags- oder Angebote, da gibt es keine Ablöseangebote, das ist erstmal reingeworfen.
Genau.
Das ist zur Konfusion der anderen. Aber wenn ein FC Bayern dann diesen Ball aufnimmt und dann sagt, das ist ja nicht wert, wir bezahlen maximal 45 und das alles öffentlich passiert, ganz als Spieler würde ich auch nicht hingehen wollen.
Weißt du, wie der Angler das nennt? Hm? Der sagt angebissen.
Ja, ja, vollkommen.
Ja?
Vollkommen.
Denn das Witzige ist, du hast ja diese Summen gerade angesprochen. Diese Summen, die wirft ja kein Verein in den Raum.
Nee,
ja? Da gibt es ja, ne? Gibt es ja Spielerberater oder ne,
ja.
Brüder, Eltern oder sonst oder enge Freunde, die das einfach mal in den Raum schmeißen. Ne? So, und dann, ja, da sagt der Berater, ja, mein Klient, in dem Fall Nick Woltemade, ja, der ist halt, weiß ich, 50, 60 Millionen wert.
Ja.
So, und dann hast du natürlich einen Uli Hoeneß, der natürlich auch die Schnauze nicht halten kann.
Genau.
Der dann gleich sagt, so, ja,
Geltungsbedürfnis hat dann,
60 ja. Millionen ist der im Leben nicht wert, ich krieg den für 40. So, das ist angebissen.
Ja.
Der Einzige, der sich einen Ast abfreut, ist der Berater von Woltemade, weil er nämlich ganz genau weiß, unter 60 geht der nicht weg.
Genau.
Ne, weil du da halt eine Benchmark gesetzt hast als Berater. So, und wenn Stuttgart denkt, Moment mal, 60 Millionen können wir für den kriegen? So, dann sagt natürlich der VfB Stuttgart, pass auf, Uli Hoeneß, machen wir 80, ne? Und treffen wir uns bei 60. So,
ja.
Und in dem Fall wird das ein Aufregerthema für den FC Bayern, wo ich denke so, Leute, also erstmal ist es asozial, das während des Turniers zu bequatschen Und zweitens, warum könnte ich euch nicht irgendwo am Tegernsee schön zum Essen trinken? Ne? Tegernsee hell ist auch sogar, ist ja lecker Bierchen.
Ja.
So, und dann kannst du das ganz in Ruhe unter 4, 8, 16 Augen, whatever,
genau.
Besprechen. Und da kann man auch irgendwelche Modalitäten finden mit irgendwie erst kaufen und dann noch 2 Jahre ausleihen nach Stuttgart. Also da gibt es ja genug Modalitäten, aber in dem Moment, wo die Sau öffentlich durchs Dorf getrieben wird, sind doch alle, ich sag mal, alle Details, die du irgendwie da treffen kannst, irgendwelche was, oder ob du das in Raten zahlen kannst, ist doch alles dann vom Tisch. In dem Moment, wo ein Uli Hoeneß so emotional drauf anspringt, weil dann kannst du den nämlich ausnehmen.
Richtig, und das ist, und da kommen wir dazu, dass wir Max Eberl immer den Vorwurf machen, der ist der Verantwortliche, der muss sich darum kümmern, dass das läuft. Deswegen genau. Ist er auch derjenige, dem wir den Vorwurf da machen, dass er das nicht schafft. Und das mache ich dem nicht, weil mir der FC Bayern so wichtig ist, sondern weil das schädlich ist für den gesamtdeutschen internationalen Fußball. Wenn ich als FC Bayern so auftrete, so unprofessionell damit umgehe, damit verliert man einen Florian Wirtz-Transfer, der schon sicher geglaubt war. Somit verliert man Spieler im eigenen Kader. Somit verliert man aber auch komplett die Glaubwürdigkeit anderen Vereinen gegenüber, was sich jetzt schon wieder Bahn bricht bei Luis Diaz Richtung Liverpool. Da ist großes Interesse dran, das ist aber auch seit Wochen da. Und eine wirkliche Offerte oder ein wirklicher Abschluss der Gespräche sind nicht in Sicht. Stattdessen, und das ist der andere Punkt, gibt man teure Summen für Spieler aus, die überhaupt nicht ins Spielsystem passen, wie in Palinha. Und ich hatte es eben angesprochen, Inter Mailand ist groß interessiert an Palinha, weil es eben in deren Spielsystem viel, viel besser passt. Und da ganz andere Auflösererscheinungen jetzt auch passieren, aber da wollen wir später zukommen.
Ja, genau. Und das ist ein guter Übergang, Kai. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die beim FC Bayern auch in der sportlichen Einschätzung massivst daneben liegen. Ne, du hast ein paar Linien angesprochen, da haben wir auch schon in den vorangehenden Folgen drüber gesprochen, ein spielzerstörender Sechser in einem Team, das auf Ballbesitz setzt. Also natürlich funktioniert das nicht, natürlich macht er eine schlechte Figur am Ball, wenn es nicht sein Spielstil ist. Ne, also warum zur Hölle gebe ich 60 oder 65 Millionen für einen Spieler aus, der eigentlich gar nicht ins Spielsystem passt? Ne, dann Leroy Sané, okay, ich muss Leroy Sané gehen lassen, weil ich zu geizig bin. So, wollen wir uns mal die Flügel angucken beim FC Bayern? So, also ich habe da Michael Olise,
Das ist ein guter Transfer gewesen.
Den du in der Saisonabschlussfolge als Spieler der Saison gekürt hast. So, okay, wollen wir mal weiter aufzählen? Dann habe ich Serge Gnabry. Weißt du, was bei mir hier auf dem Zettel steht? Da steht in Großbuchstaben, guckt.
Ja.
Der ist erledigt.
Ja.
Ja, der kann von mir aus in der 85. Gegen Augsburg kannst du den einsetzen für die Garbage Time, aber der schießt dich nicht zu Titeln.
Das ist der Punkt, genau.
Dann
das
sind
keine spielentscheidenden Spieler wie
Ribéry
oder Robben. Ja.
Genau, dann habe ich hier einen Kingsley Coman noch stehen. So, da habe ich nicht guckt, aber da habe ich drin stehen, Hälfte der Saison verletzt. Jetzt weiß man bei ihm immer nicht, welche Hälfte der Saison. Ja, also wenn es die zweite Hälfte der Saison ist, ist scheiße. Dann ist hast schlecht, du keinen Flügelspieler. So. Und dann, wenn du mal bei transfermarkt.de guckst, im Kader, da ist nichts.
Da fehlt einiges.
So, da hast du hier Kretzig oder ein Wanner, die Nachwuchskräfte von mir aus, ja. Aber da ist nichts dabei, wo du dann im Champions League Viertel oder Halbfinale gegen Real, Paris, Arsenal, Chelsea, City oder sowas bestehen kannst. Und jetzt hast du schon dreimal den Namen Luis Diaz genannt. Möchte er weg bei Liverpool. Liverpool sagt, sie würden ihn gehen lassen, weil er auf der Position von Florian Wirtz spielt, ne, also links außen.
Ja.
Wenn ich mir den Kader bei Liverpool angucke, wird Mohamed Salah rechts außen spielen. Dann wollen sie vorne drin einen Stürmer holen. Dann bleibt für Florian Wirtz die linke Außenbahn. Was ja passt, ne? Der ist Rechtsfuß, zieht in die Mitte, macht die Tore.
Ja.
So, das heißt, Luis Diaz ist ein Verkaufskandidat. Wieso ist der FC Bayern nicht in der Lage, einen Spieler vom FC Liverpool zu holen, wo der Spieler eine Veränderung möchte und der Verein bereit ist, ihn gehen zu lassen? Also sorry, aber die 40 bis 50 Millionen, die muss ich doch haben als FC Bayern.
Ja, die muss ich doch ausgeben können. Wenn man sich so überlegt, genau diese Flügelposition ist bei den Bayern hochverkannt. Die Stürmerposition ist deswegen, der wollte mal die möglicherweise ja auch gar kein schlechter. Das meine ich ja nicht damit, dass man dann über einen 23-jährigen Stuttgarter spricht, sondern vielmehr geht es mir darum, was ist das für ein Format an Personen. Jetzt wird überlegt, ob man einen Paul Wanner weiter im Kader behält, ihn nicht verkauft, damit man möglicherweise die Vakanz von Musiala überbrücken kann. Das Ding ist doch aber, folgendes: Am Anfang einer Saison ist das noch nicht so tragisch. Hast du diese Spieler noch nicht in deinem Kader, weil die Dichte an K.O.-Spielen noch nicht so hoch ist. Mhm. Du hast einen Pokal, in dem du peinlich rausfliegen kannst. Das ist die Konkurrenz zu Beginn aber recht.
Das wird dem FC Bayern aber, nicht passieren.
Nein, das glaube ich auch. Glaube ich nicht, wissen wir nicht, glaube ich nicht. Zumal der Pokal das letzte Mal auch schon ein, zwei Tage ist, dass der gewonnen wurde. Insofern könnte das auch mal wieder ein Saisonziel sein, den zu holen. Aber wir reden ja vor allen Dingen über die Champions League. Das ist das, wo der FC Bayern sich messen will, weil das das tatsächliche Saisonziel ist, Champions League-Sieger zu werden. Alles andere ist Killefit.
Ja.
Das Problem ist doch nur, du hast gar nicht das Spielermaterial. Die Zeit läuft, die Zeit rennt. Du hast gerade gesagt, Man City holt jetzt mal eben drei Spieler. Es ist aber nicht der einzige Verein. Also nicht nur Hannover 96 hat Spielertransfer Nummer 15 angekündigt, sondern einige Vereine haben sich die Zeit genutzt. Und das sind nicht nur die Vereine, die dann meinetwegen in der zweiten Bundesliga spielen, sondern auch Vereine, die in der Premier League spielen oder in der Champions League auch vertreten sind. Also das Transferfenster ist zwar noch offen, aber das Rad dreht sich schon länger. Und jetzt einzusteigen, ist gutes Scouting notwendig. Bin mal gespannt, wie der FC Bayern jetzt solche Transfers wie eben, und wir haben es im Vorgespräch gehabt, Malik Tillmann nicht verpflichtet, obwohl man zweimal die Möglichkeit hat, einen Zehner, der eine gute Saison bei PSV Eindhoven gespielt hat, den nicht zu holen. Stattdessen geht er jetzt zu Leverkusen, zur direkten Konkurrenz, bei den Bayern ausgebildet und woanders dann untergekommen. Ich weiß nicht, ich sehe da aktuell noch nicht so die große Strategie. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, vor allen Dingen, wenn man den deutschen Fußball international dann feiert.
Ja, genau. Also genau, Malik Tillmann ist für mich, wie du schon sagst, der Inbegriff der Inkompetenz beim FC Bayern.
Ja,
ja, also der leider, kommt aus der eigenen Jugend, schafft quasi den Durchbruch in den Profikader, wird dann zur PSV nach Eindhoven ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Mit Kaufoption.
Ja.
So. Der PSV denkt sich so, ja, guter Spieler, den kaufen wir. Ich glaube, 12 Millionen oder ja, so hat er damals gekostet. Genau. So, natürlich Bayern mit Rückkaufoption. Ne? So, und damals hat Arsenal gegen PSV in der Champions League gespielt und er war der Einzige, der uns so ein bisschen Probleme bereitet hat. Also damals schon absehbar guter Spieler. Ja, dann spielt er noch eine Saison bei PSV, ne? wird Stammspieler, Leistungsträger und wirklich ein international etablierter Spieler. Also wirklich Stammkraft, Champions League Format, vielleicht nicht jetzt Superstar, aber der ist ja noch jung, der Bengel.
Ja.
So, und du hast es auch schon angesprochen, wer verletzt sich beim FC Bayern gegen PSG? Ne? Zehner und Leistungsträger, eventuell linker Flügel, Jamal Musiala. So, wen kann Bayern für garantierte 35 Millionen kaufen, weil sie eine Kaufoption haben?
Ja.
Einen Zehner mit Malik Tillmann. So, der kommt aus der eigenen Jugend, der kennt den Verein, der kennt die Leute
auf dem Vereinsgelände. Und der will sogar zurück. Also der hat sogar ein Interesse, wieder für den FC Bayern zu spielen, so bekundet er das im letzten Jahr.
Genau,
also
jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Malik Tillmann, PSV Eindhoven, ist jetzt, ne, also ist jetzt mittelmäßig, weil der spielt ja nur bei Eindhoven. So, okay, brauchen wir nicht. Aber in dem Moment, wo Bayer Leverkusen, ja, also Bayer Leverkusen sagt so, ja, den holen wir, weil der ist besser als die wir haben.
Ja.
So, in dem Moment muss ich doch als FC Bayern mal schnell einen Kassensturz machen und sagen, Moment mal, die Konkurrenz holt den jetzt, weil die glauben, der ist sehr gut. Vielleicht sollten wir uns nochmal überlegen, ob wir den nicht auch gebrauchen können.
Ja.
Denn, ne, Causa Thomas Müller, der ja auch so als Hängespitze hinterm Stürmer spielen kann, die gibt's ja nicht mehr. Ne? Der ist jetzt aus seiner Pferderanch in Bayern.
Ja, ja.
Also hat Bayern einen Zehner oder irgendeinen, der hinter den Spitzen spielen kann? Ja, also da gäbe es einen Thomas Müller, gibt's nicht. Jamal Musiala, verletzt. Nick Woltemade, 90 Millionen. Ne? Also das sind alles drei Namen, die alle nicht bei Bayern spielen gerade.
Ja, ja, ja. Ja, und das führt so ein bisschen genau zu der Problematik, die ich ja eben beschrieben habe. Eine wirkliche Strategie, wie man da hinkommt, richtig international konkurrenzfähig zu werden, um eben Vereine wie den FC Barcelona zu schlagen, weil gegen den wird es nächste Saison definitiv,
ja,
oder Real Madrid, wenn man Champions League-Sieger werden, muss man die bespielen. Andersrum, und das wäre ja auch, glaube ich, eher ein Novum bei den Bayern, zu sagen, wir haben keine Kohle dafür. Wir wollen national zumindest um die Meisterschaft mitspielen, Pokal mitspielen, Champions League in die K.O.-Phase kommen. Mhm. Aber das Ding gewinnen ist unrealistisch. Also ja. Saisonziele zu korrigieren aufgrund von finanzieller Problematiken. Wobei, und das kann ich nicht nachvollziehen, Leroy Sané weg ist mit einem dicken Gehalt, Thomas Müller weg ist mit einem dicken Gehalt. Du hast, gut, du hast noch einen Manuel Neuer, der mit drin hängt, aber das ist auch absehbar. Und diese Verträge mit den Spielern, die du jetzt verpflichtet, laufen ja nicht für ein Jahr, sondern die laufen ja meist länger.
Ja, und Kai, das Wichtigste, und da bin ich wieder bei unserer Club-WC, der FC Bayern hat über 130 Millionen eingenommen bei der Club-WC.
Ja.
Ne? Also am Geld kann es nicht liegen. Ne? Also du kannst da, also Malik Tillman wäre drin gewesen und jetzt immer noch 70 Millionen gehabt. Für einen geilen Flügelspieler.
Ja. Also am Ende, ob nun gekauft oder nicht, wir können eigentlich nur gespannt sein, ob Max Eberl noch tatsächlich am Tegernsee hockt und die Leute vorlädt und bewirtschaftet, um sie dann einzusacken für den FC Bayern. Ich hoffe, dass er das tut. Ich hoffe, dass er seine Zeit gut nutzt.
Also ich bin bereit, Kai, mit dir eine Wette einzugehen, wenn der FC Bayern jetzt keinen Star mehr holt. Sondern ich sag mal eher so, was ich hier und da noch ein oder mittelmäßigen hier und da und damit in die Saison geht, wette ich mit dir, dass Max Eberl die Saison nicht überlebt. Max, sportlich gesehen natürlich.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Max Eberl dann aus der sportlichen Perspektive, weil der FC Bayern hinter seinen Erwartungen zurückbleiben wird.
Ne, zumal Leverkusen ist ja nicht weg, Bayern ist nicht weg.
Dortmund ist auch nicht weg, auch nicht die substanziell stärkste Mannschaft in der letzten Saison gewesen, to be honest.
Also das heißt, der FC Bayern jetzt mit dem Kader muss gucken, dass er überhaupt die Liga gewinnt.
Ja, wie gesagt, und die Zielgröße ist Champions League. Heißt, schaffen sie überhaupt den Einzug ins, es ist ein Achtelfinale, es ist Viertelfinale?
Achtelfinale, ja.
Ja, ins Achtelfinale, kommen die überhaupt über diese Ligaphase hinweg, weil die Ligaphase ist nicht dankbar. Wir haben das auch schon diskutiert, Arne Slot hat da schon ganz recht. Mhm. Was bringt es uns in der Ligaphase so aufzudrehen, wenn wir in der ersten K.O.-Runde trotzdem gegen den nächstbesseren Verein laufen, der in der Ligaphase nicht so stark war?
Ja.
Also,
ja, die sind gegen PSG herausgeflogen und PSG hat sich in Lenz gemacht und ist über die K.O. bzw. über die Playoff reingekommen. Also die haben gechillt in der Gruppenphase. Sind dann trotzdem
ein Spiel mehr gespielt, aber
genau, zwei, also Hin- und Rückspiel dann, glaube ich, Hin- und Rückspiel mehr gespielt. Nicht, hat trotzdem gereicht für einen Sieg, ne? Also dann
Champions-League-Sieg.
Ja, also von daher,
ne? Wir sind gespannt. Wir hoffen, dass der FC Bayern da tatsächlich noch den Turnaround hinbekommt. Also wie gesagt, ihnen wäre es wirklich zu wünschen, nicht weil ich dem FC Bayern so viel Glück wünsche, sondern weil ich dem Deutschen Fußball International das wünschen würde. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, Philipp.
Ja.
Aber sie stirbt.
Ja, wenn wir schon bei Transfers sind und ich sag mal bei nicht so schönen Nachrichten für den FC Bayern, kommen wir zu einem Transfer, der, glaube ich, hier in Hannover an der Leine ganz schön Wellen geschlagen hat.
Ja, ganz schön ins Kontor gehauen hat, ne?
Also ja, und zwar Ron-Robert Zieler, unser Weltmeister, ist zum FC Köln gewechselt. Für mich kam es so ein bisschen überraschend, ne? Also Gerüchte habe ich nicht gehört, sondern ich scroll dann einfach durch meine Timeline durch und sehe, Ron-Robert Zieler wechselt.
Ja.
Ne? Also das ist also entweder komplett an mir vorbeigegangen oder es war echt so eine schnelle Nummer.
Ja. Also so richtig überrascht hat es mich nicht. So richtig überrascht, also wo ich gesagt hätte, genau, das hätte ich so gar nicht vorher gesehen. Er war ja auch zwischenzeitlich schon mal nach Köln gegangen, also im Verlauf seiner Karriere von 96 zu Köln und wieder zurück. Sogar Stuttgart auch gewesen dann wieder.
Genau.
Genau, also am Ende glaube ich, dass die Entscheidung, wie sie jetzt gefallen ist, auch ein Stück weit mit dem Trainerwechsel zusammenhängt. Dass Christian Titz und auch die Menge an Spielern, die da kommen, also auch neue Spieler dabei sind, so ein bisschen, ich kann das immer schlecht fragen, ich bin nie sitzen geblieben in der Schule, ne? Aber das ist so ein bisschen wie wenn du der eine bist, der sitzen bleibt. Du kommst in eine ganze Truppe neuer Leute, musst dich mit denen anfreunden und wenn du in einem bestimmten Alter bist, sagst du dir irgendwann, will ich aber gar nicht.
Ja.
Habe ich vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Und das eine und das andere, also dass man dann aus emotionalen Gründen sagt, ich gehe dann weg. Familie wohnt in Köln und alles, okay. Ist jetzt aber auch, also die Autobahn nach Köln ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, der wichtigere Punkt ist tatsächlich die Zukunftsperspektive. Und in Hannover hast du einen ziemlich etablierten Torwarttrainer, der, glaube ich, auch weiterhin dabei ist, auch unter dem neuen Cheftrainer. Und ich weiß nicht, ob Ron Robert da so seine Zukunft als Funktionär bei 96 gesehen hat. Und ich glaube, dieses Angebot hat ihm der 1. FC Köln gemacht, mit einer Perspektive danach.
Also ja, ich glaube, du bist da auf dem richtigen Weg. Ron Robert Zieler kommt ja ursprünglich aus Köln, wie du sagst, und der 1. FC Köln ist ja sein Jugendverein, auch sein Ausbildungsverein. Und ich glaube, nach dem Abgang von Urbich, ne, von Köln zu Bayern, hat ja der FC Köln sowieso einen neuen Torhüter gesucht, ist er aufgestiegen, ne, spielt er jetzt erste Liga. Und ich glaube, Zieler hat nochmal die Gelegenheit gesehen, vielleicht nochmal erste Liga zu spielen, vielleicht nochmal zu gucken, okay, was gibt der Körper noch her, ne? Reicht es noch für die erste Liga? Ne? Ich meine, du hast da natürlich Highlights drin, ne? Bayern, Dortmund, Leverkusen, klar, und so. Das ist dann schon nochmal interessant für Zieler, weil ich glaube, sich selbst beweisen muss er nichts. Ne? Also ob er jetzt bei 96 bleibt, jetzt noch 2 Jahre oder ein Jahr, um dann aufzusteigen mit 96, ne, oder eben dann auch nicht aufzusteigen mit 96. Ich glaube, es war keine Entscheidung gegen 96, so würde ich es, glaube ich, nicht sagen. Ja,
das glaube ich auch.
Sondern ich glaube, er hat halt eine Gelegenheit genutzt, um ich sag mal, im Spätherbst seiner Karriere vielleicht nochmal so das Maximum rauskitzeln zu können. Und ich bin ihm da ehrlich gesagt auch gar nicht böse.
Nein, böse nicht. Nur, und das ist dann die sich anschließende Frage, denn wir haben jetzt davon gesprochen, dass Ron-Robert Zieler möglicherweise da eine Zukunftsperspektive woanders hat, auch nochmal den Reiz verspürt, in der ersten Liga zu spielen. Den Reiz, in der ersten Liga zu spielen, könnte dann ja auch so ein potenzieller Nachfolger verspüren. In dem Fall Nahuel Noll. Mein Problem, also ich habe keine Ahnung, ob guter Torhüter, schlechter Torhüter, ich kenne das Alter. Ich weiß, dass er vorher bei Fürth, glaube ich, gespielt hatte, verliehen wurde dorthin von der TSG Hoffenheim und in Hoffenheim aber keine Schnitte hat gegen den Routinier Baumann. So, und deswegen dann eben wieder ausgeliehen wurde. Also perspektivisch erster Torwart TSG Hoffenheim. Nur so einen perspektivischen ersten Torhüter haben wir eigentlich. Und da stellt sich jetzt die Frage, warum man dann nicht auf Leo Weinkauf setzt, anstatt, also man braucht einen zweiten Torhüter, okay, sonst ist immer doof, wenn man dann keinen mehr hat. Aber das schien zumindest für mich so, dass die Frage des Torhüters mit der Verpflichtung, der leihweise Verpflichtung von Noll eigentlich geklärt ist, oder?
Ja, und genau da liegt auch mein Problem. Nahuel Noll von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, allerdings ohne Kaufoption. Na, also vielleicht zum Hintergrund, der war auch im Kader der U21, als wir Vize-Europameister geworden sind, jetzt kürzlich, als wir auch schon drüber berichtet haben, hat allerdings kein Spiel gemacht.
Ja, da war so,
er, ja. Spricht ja aber erstmal trotzdem für ihn, dass er, ich sag mal, dann einer der drei besten U21-Keeper in Deutschland ist.
Ja.
Also das heißt, Talent und die Perspektive ist per se erstmal da. Das heißt, wenn ich jetzt ein Verein bin, der ein neues Projekt hat, so wie 96, viele Neuzugänge, hole ich mir einen jungen Keeper, der 10, 15 Jahre bei uns im Tor steht. Alles richtig gemacht. So, wir haben aber keine Möglichkeit, diesen Spieler zu verpflichten. Das heißt, der wird im nächsten Jahr garantiert wieder gehen.
Ja.
So, entweder wir steigen auf und er ist Aufstiegsheld von mir aus, aber dann kostet er 30 Millionen oder 20 Millionen, weil dann Hoffenheim sagt so, ja okay, der kann ja was. Entweder
Talent, ja.
Ne, entweder der kommt jetzt wieder zu uns zurück und wir lösen Oliver Baumann ab, der auch schon ins Alter gekommen ist.
Das ist richtig, ja.
Oder der kostet 15, 20 Millionen. Ne, und dann werden wir natürlich auch nicht verpflichten, weil selbst wenn wir aufsteigen, wir können nicht 15, 20 Millionen für einen Spieler ausgeben. Und somit ist das natürlich eine Verpflichtung, die entgegen aller anderen Verpflichtungen eigentlich zu kurz gedacht ist.
Richtig, genau, entgegen aller anderen Verpflichtungen, das sehe ich auch so. Zumal, und da möchte ich nochmal auf Leo Weinkauf zu sprechen kommen, zumal wir einen ersten möglichen Torhüter hätten und mit Leon Umerwechsel ja auch noch einen zweiten Torhüter hätten. So, und jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn man das dem Weinkauf nicht zutraut, mit 29 Jahren erster Torhüter zu sein, immer hinter Zieler gestanden, okay, das kann ich sogar nachvollziehen, Weltmeister ist eben nur einer im Kader gewesen und den setzt er auf den Platz. So, den setzt er nicht auf die Bank, den Kapitän. Aber jetzt ist er nicht mehr da. So, jetzt ist der erste Platz vakant. Und jetzt müsste es eigentlich in der Natur der Sache liegen, dass du den Spieler, den du jahrelang aufgebaut hast, auch auf die Eins setzt, weil er vielleicht besser ist als der Spieler, den du jetzt holst, verliehenermaßen. Weil du ja auch mit einem Torwart ja auch langfristig im Zweifel planen willst und den nicht ständig durchrotierst. Aber so sicher, dass der Erster ist, ist es nicht. Und der ist 29 Jahre alt. Der ist nicht 22 wie der Null. Der hat schon wesentlich mehr Zeit im Training verbracht, wahrscheinlich, als Null auf dem Platz tatsächlich stand. Und das tut, also das geht nicht so ganz in meinen Kopf rein, warum man den Weinkauf nicht auf die Eins setzt. Oder sagt, Leo, du bist einfach nicht gut genug. Wir brauchen eine Nummer aus der A-Jugend oder was, die sehr viel besser ist. Oder wir müssen halt einen perspektivischen Torwart holen, der vielleicht heute noch nicht diese Leistung hat, aber in 2-3 Jahren entsprechend die Position von so einem Null einnimmt, den man jetzt leihen muss. Also das ist für mich nicht strategisch gedacht.
Genau, das ist, und genau das ist der Punkt. Kai, ich habe mal geguckt, Leo Weinkauf hat genau 0 Spiele in der ersten Liga, logischerweise, und genau 0 Spiele in der zweiten Liga.
Ja.
Das heißt, wir wissen einfach nicht, wie gut er ist.
Ja.
So, und einen 29-Jährigen, von dem du einfach nicht weißt,
wie er
denn im Tor ist in Pflichtspielen in der zweiten Liga. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber das ist aus Vereinssicht, ist das Geld verbrennen.
Ja.
Also dann hole ich doch lieber an einen U18 oder U21-Spieler aus der eigenen Nachwuchsarbeit, den kann ich auch nicht spielen lassen. Ne? Das ist dann, A, ist das günstiger und B, kann ich dem ja dann noch was beibringen. Aber einem 29-Jährigen, von dem ich nicht weiß, wie gut er ist und dem ich auch nicht zutraue zu spielen, weil sonst hätte ich ihn ja spielen lassen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das Einzige, was für mich Sinn ergeben würde, ist, du hast jetzt Null für ein Jahr. Und du nutzt jetzt diese Zeit, um, wie du sagst, Umerwechsel aufzubauen, sodass dann, dass er dann in einem Jahr von Null übernimmt.
Ja.
So, das ist natürlich jetzt eine Wette auf die Zukunft, in der Hoffnung, dass Umerwechsel diesen Schritt dann schafft.
Ja.
Ne, weil das ist, also wenn du dann nach einem Dreivierteljahr feststellst, okay, er ist dann doch nicht so gut, wie wir alle dachten.
Gut.
Hast du natürlich ein Problem, weil.
Dann musst du halt kaufen nächstes Jahr.
Dann
ne?
musst, so, und dann musst du halt kaufen nächstes Jahr. Ne? Und das ist halt dann entweder Null ist eher so mittelmäßig, dann kriegst du den für, was ich, 5-6 Millionen. Problem ist, er ist dann halt mittelmäßig.
Ja, ja.
Ne? Und deswegen, da verstehe ich das Business von Markus Mann nicht so ganz. Aber wir haben ja in der letzten Folge über die anderen Transfers gesprochen, die ja eigentlich alle Hand und Fuß hatten. Von daher gebe ich ihm einfach mal, wie man heute sagt, den Benefit of the Doubt vertraue ihm jetzt einfach mal.
Ja, ich hoffe auch, dass da eine größere Strategie irgendwo hintersteht. Das hat mich, wie gesagt, der Weggang von Zieler hat mich weniger verunsichert als die Leihe von Null, weil ich es nicht verstanden habe, warum man jetzt einen Torwart leiht, den man nicht kaufen kann, also zumindest nicht mit der Option direkt.
Also nicht falsch verstehen, der Torwart an sich, also der Spieler, den verstehe ich. Ne?
Ja.
Das macht absolut Sinn, ein junges Talent, Nachwuchstalent zu holen, aber die dadurch, dass du ihn nicht fest verpflichten kannst, das
die Kondition
ich nicht.
Ist nicht so eingängig. Und das ist vielleicht aber auch so ein bisschen bei uns jetzt das Problem. Wir haben da so ein ziemliches Muster im Kopf. Ne? Also du hast einen Stammtorhüter, der ist vielleicht auch dann wie ein Baumann oder wie ein Neuer sehr viel älter. Irgendwo Mitte 30, Ende 30 schon bald oder eben zumindest so Ende 20. Und dann hast du einen sehr viel jüngeren Torhüter dahinter. So, dass das auch anders sein kann, hat Gianluigi Donnarumma jahrelang vorgemacht.
Ja.
Der Kerl ist wie alt jetzt? Auch erst 24
oder sowas? Ich glaube, der ist 24 oder 25.
Ja, so, also super jung, weil aber auch schon ultra viele Spiele gespielt für welchen
Verein war das damit? AC Mailand,
und jetzt genau.
PSG, genau.
Das war bei AC Mailand zunächst und dann bei den Parisern. Also auch ein sehr, sehr erfahrener Torhüter, wo ich sagen würde, das Alter hat da keine Relevanz. Nur, du hast eben genau den wichtigen Punkt genannt, wenn man mit 29 noch kein volles Spiel in der ersten oder zweiten Bundesliga gespielt hat und da eingesetzt werden soll, ist das kein Qualitätsmerkmal. Und dann hat eben auch ein Neul die Nasenspitze vor im Weinkauf. Und das ist so ein bisschen die Tragödie eigentlich, bleibst du halt auch immer zweiter Torhüter.
Ja, also für ihn persönlich ist das natürlich keine gute Zukunftsperspektive, aber ich meine, das muss er mit sich selbst klären. Aber die Frage ist natürlich auch mit der Bilanz, wo du dann anheuern kannst. Also sicherlich nicht in höheren oder gleichwertigen Ligen.
Nee, wird keiner sich für interessieren wollen. Ne? Also vielleicht, um da einen Strich drunter zu setzen, ist keine Entscheidung, die ich jetzt so komplett nachvollziehen kann. Ist aber, wie du richtig sagst, der Benefit of the Doubt, dass tatsächlich mit der Torwart-Konstellation und, meine Klammer auf, hoffentlich auch dem Oma-Wechsel, Klammer zu, irgendwo eine Perspektive passiert für die Torwartposten, weil, und das gehört sich auch zur Wahrheit dazu, ich glaube, die Torwartposition bei 96 war immer stark besetzt.
Ja.
Es gab wenige Phasen, wo das nicht der Fall war, ohne Namen zu nennen. Ob das ein Sievers war, ob das ein Enke war, ob das ein Zieler war jetzt in den letzten Jahren, waren das immer also starke Namen und auch immer Namen, wo man sagen konnte, die hatten auch Nationalmannschaftskaliber.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So Kai, zu unserem letzten Teil, der internationale Bereich in unserem Podcast.
Internationale.
Sage ich einfach mal liebevoll Buongiorno.
Buongiorno, Philipp.
Denn wir kommen zur Serie A.
Che ora è? Ach nee, wie spät es ist, ne?
Ja, ja. Frag mich nicht. genau, wir wollen mit euch heute zum Abschluss nochmal die italienische Liga beleuchten, beziehungsweise den Haken dran setzen an die italienische Liga. Wir haben es ja schon mit England, Spanien, Deutschland getan, dass wir mit euch so ein bisschen einen Rückblick wagen. Was war los in Italien in der Saison? Und ich finde, wir haben einige Schlagzeilen in Italien, die wir besprechen können. Kai, was ist deine erste Schlagzeile?
Meine erste Schlagzeile ist, dass tatsächlich Antonio Conte das dritte Mal in Italien Meister wird. Das zweite Mal official, so, weil das dritte wurde ihm aberkannt. Das war der große Wettskandal Juventus.
Ja.
Aber wird ansonsten das dritte Mal mit seinem dritten Verein in Italien gewinnt er den Scudetto. In dem Fall mit Napoli. Und das gar nicht mal mit so viel Abstand zu Inter Mailand.
Nee, wir haben ja auch schon, ich glaube, in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass es relativ eng wird in der italienischen Liga. Ich will euch mal ganz kurz die Zahlen präsentieren. Also Neapel oder der SSC Napoli Erster geworden mit 82 Punkten. Direkt dahinter mit einem Punkt weniger Internazionale Milano, die da wirklich in den letzten 4-5 Spielen da wirklich ein Herzschlagfinale hingelegt haben. Haben auch, glaube ich, nochmal gegeneinander gespielt zum Schluss.
Ja.
Also da wurde es bis zum letzten Spieltag wurde es eng und
ich glaube, gegeneinander haben sie unentschieden gespielt sogar, ne?
Ich glaube, ja.
Da hatte sich keiner was getraut, ja. Das war irgendwie ein
guck mal kurz nach.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen meine erste Schlagzeile. Also die beiden oben, Neapel und Inter, die beiden so ein bisschen eine Liga für sich, ne, mit 82 und 81 Punkten. Die Bilanz logischerweise sieht genau gleich aus, bis auf das Inter ein Unentschieden weniger hat und eben eine Niederlage mehr. Somit dann natürlich Neapel einen Punkt mehr und ist dann eben Meister geworden. Dann schon mit 7 Punkten Rückstand ist dann Atalanta Bergamo.
Ja.
Ne, auch aus dem Norden Italiens, die dann aber schon, ich sag mal, mit dem Rest der Tabelle dann Best of the Rest bilden. Also die ersten beiden Plätze in Italien eine klare Sache und dahinter wurde es dann wirklich kompetitiv. Und ich muss sagen, also Conte ist ja so ein typischer italienischer Trainer, ne?
Ja.
Wenn ich mir mal angucke, die haben nur 59 Tore gemacht. Ne? Und Gegentore nur 27. Ne? Und am Ende ist es natürlich so, klar, du musst deine Spiele gewinnen, aber wenn du nicht verlierst, ist schon mal gut.
Das ist schon mal sehr viel wert, ja. Ne?
Und Neapel hat eben nur 4 Spiele verloren.
27 Gegentore lediglich erhalten.
Ne? Also das ist schon...
Ja, logischerweise
das ist, Liga Bestwert. Das ist Catenaccio ja. in Hochkultur.
Genau, aber wie du richtig sagst, auch 20 Tore einfach weniger geschossen als die Inter Mailand.
Mhm.
Also wirklich eine ganz, ganz enge, knappe Kiste dort oben. Interessant, und das will man nicht so verheimlichen, Juventus als eigentlich Dauermeister immer wieder die letzten Jahrzehnte.
Mhm.
Nur knapp noch in die Champions League reingerutscht. AS Rom mit 69 Punkten dahinter. Einmal weniger unentschieden gespielt. Beispielsweise das Lazio-Spiel, was wir auch in einer Folge erlebt haben, das Classico.
Ah, genau, das Derby della Capitale.
Das genau. Derby della Capitale, genau. Wo es tatsächlich um die internationalen Ränge ging. Was, glaube ich, auch unentschieden ausging damals.
1-1, genau.
Genau, auch 1-1 ausging. Ranieri als Trainer, interessant, hat kein einziges Derby in der Hauptstadt, in der ewigen Stadt verloren, hat alle gewonnen und oder unentschieden gespielt.
Das ist natürlich eine Top-Bilanz, ja.
Das ist eine richtig gute Bilanz. Wird auch damit belohnt, dass er dann eben in der Euroleague mitspielen darf.
Genau, und das, Kai, ist meine zweite Schlagzeile sozusagen. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, die Roma aus der Hauptstadt an Spieltag 13, Platz 12 mit 13 Punkten.
Hm.
Ne, haben ihren damaligen Trainer dann rausgeschmissen und haben natürlich den alten Haudegen Claudio Ranieri verpflichtet, der übernimmt und hatte dann in der Rückrunde, ich weiß es noch, dann ab Weihnachten oder ab Silvester dann die nächsten 2, 3, 4 Monate die beste Bilanz aller europäischen Teams. Also die meisten Punkte in der Spanne geholt, besser als Arsenal, besser als City, besser als PSG. Hat dann komplett das Feld aufgerollt und hat dann die Fans mit Platz 5 belohnt. Mhm. Der Einzug in die Euroleague und hat jetzt die Roma verlassen, also war nur Feuerwehrtrainer.
Mhm.
Aber ich sag mal, Kai, wenn du so einen Feuerwehrtrainer holen kannst, ne? Dann
kannst du überlegen, ob du den sogar langfristig verpflichtet. Aber Ranieri hat, glaube ich, aus privaten Gründen gesagt,
ich glaube, er hat von sich aus gesagt, dass er nur das eine Rodeo macht.
Mhm. Also da auf jeden Fall astreine Leistung. Aber, und das gehört auch dazu, die Fiorentina aus Florenze, Raffaele Palladio als Trainer, hat da doch den einen oder anderen Spieler auch aus der Versenkung wieder geholt. Und unter anderem jemanden, dem du doch sehr viel Credits gegeben hast, in den letzten Folgen und gehofft hattest, dass der Straßenfußballer Robin Gosens wieder erwacht. Ist er nicht ganz,
nicht
aber
ganz.
Auf der in der Liga ein unglaublich starker Spieler gewesen, genauso wie Moise Kean.
Mhm.
Auch sehr stark aufgespielt hat und nicht zuletzt auch ein alter Bekannter aus Man United-Zeiten, David De Gea im Tor.
Ja, stimmt.
Also auch eine Mannschaft, die sich doch also unter dem Trainer auch gut präsentiert hat.
Ja, du hast gerade schon wieder eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Schlagzeile gemacht. Und zwar war dieses Jahr die italienische Liga so ein bisschen die Wiederauferstehung von verloren gegangenen Talenten.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe hier zum Beispiel, du hast Moise Kean angesprochen,
ja.
Ne, der ja auf einem absoluten Superstar Grafen war vor 3, 4 Jahren, wo man sagte so, ja, der ist jetzt hier mit 18, 19, so, das wird einer so Kategorie Messi oder Cristiano.
Ja, ja.
Ne, so, der hat jetzt bei Florenz nochmal richtig Anlauf genommen, ist auf dem besten Weg, vielleicht jetzt nicht ganz die Ebene, aber wirklich auf dem Niveau internationaler Topspieler. Dann habe ich hier einen Christian Pulisic von AC Mailand mit den zweitmeisten Vorlagen mit 9 Stück.
Der Pilot, ne? Quasi.
Der ja bei Chelsea komplett abgeschrieben war, wurde abgeschoben, den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Der erlebt jetzt nochmal einen richtigen Aufschwung beim AC Mailand. Und daneben mit einer Vorlage mehr habe ich den teuersten Stürmer aller Zeiten, glaube ich, Romelu Lukaku,
ja.
Der niemals unter 70 oder 80 Millionen irgendwo hingewechselt ist.
Das ist auch wild.
Ne, der jetzt auch seine Karriere nochmal richtig aufblühen lässt bei Neapel.
Ganze AC Mailand ist ja gespickt von Superstars. Und dafür muss man ehrlich sagen, auf Platz 8.
Ja.
Also Rafael Leao ist dabei, Joao Felix ist dabei.
Ja.
Und du hast eben schon Namen genannt, die dann auch mitspielen. Das, also eigentlich müsste das eine klare Champions-League-Mannschaft sein, ne?
Genau, und das ist so ein bisschen die Enttäuschung der letzten Jahre. Der AC Mailand, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren sind sie mal Meister geworden. Aber dann so irgendwie beim AC Mailand fehlen in den letzten Jahren so die letzten Prozente, um ganz oben mitzuspielen. Haben ja jetzt auch ihren Leistungsträger Tijani Reinas abgegeben an Manchester City. Mhm. Ne? Und bei Rafael Leao weiß man auch nicht so richtig. Also FC Arsenal ist da am Baggern. Ne? Max Eberl mit dem FC Bayern, auch mal wieder Gerüchte. Ne? Also da geht das rauf und runter. Und ich glaube auch nicht, dass Leao die Saison beim AC Mailand jetzt beginnen wird. Also schwierige Zeiten für die Mailänder. Und ansonsten, genau, um noch die Statistik abzuschließen, habe ich hier Matteo Retegi, der Stürmer von Atalanta Bergamo mit 25 Toren. 25
Treffern, definitiv. Ne?
Also 25 Butzen, das ist eine Hausnummer. Mhm. Und deswegen baggern natürlich auch die Scheichs aus Saudi-Arabien massiv an ihm.
Ja, ja, wir dürfen einen Verein nicht so ganz beachtet lassen, der, wie soll man das sagen, eigentlich also einen coolen Trainer hat, weil Cesc Fabregas eine absolute Legende ist und diese Mannschaft halt auch so einen Legendenstatus mittlerweile annimmt, weil dann doch interessante Transfers dahin oder da weggetätigt werden. Wer spielt denn da so bei der Como? Sergio Roberto beispielsweise ist einer dieser Namen. Einer, der sehr gut aufgespielt hat, der bisher nicht so bekannt war Nico Paz.
Genau.
Mit sehr, sehr guten Leistungen. Dele Alli, heißt er so?
Ja, Alli. Genau, den hatten sie ausgeliehen, glaube ich, soweit ich weiß.
Spielt dann auch bei Como, einem Verein, den man so gar nicht auf dem Plan hat. Marc-Oliver Kempf aus Deutschland, auch noch eine halbwegs bekannte Nummer. Freiburg lange, glaube ich, gespielt. Ist dabei auch Alberto Moreno, auch ein Name. Mhm. Und so setzt sich das zusammen und auch, vor allen Dingen interessant, immer wieder auch Objekt von Spekulationen, wo jetzt wieder was hingewechselt wird, dafür, dass das so ein Newcomer-Club ist, aufgestiegen, glaube ich, im letzten Jahr.
Genau, also da habe ich tatsächlich per Zufall auf YouTube eine kleine Doku gesehen. Und zwar ist für mich persönlich so ein bisschen die Love-Story der italienischen Liga. Denn Kai, ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, denn der Club gehört Thierry Henry. Der ist da, also natürlich, ne, also nicht voll, nicht in Gänze, aber der ist da vor 2-3 Jahren und ich glaube sogar auch Cesc Fabregas, mittlerweile sind das ja immer so Besitzerkonsortien, ne, da finden sich halt viele Leute, schmeißen ein bisschen Geld in den Pott und kaufen sich dann Mehrheitsanteile. Und ja, Thierry Henry ist da Miteigentümer sozusagen und Como ist letztes Jahr aufgestiegen. Und hat jetzt dieses Jahr die erste Saison in der ersten Liga gespielt, eben mit Cesc Fabregas als Trainer und gleich mit Platz 10. Also muss man sagen, Hut ab, Chapeau, ich weiß jetzt nicht, was es auf Italienisch heißt, aber echt gute Leistung am Comasee. Und was da noch jetzt geplant ist, guckt euch das gerne mal an auf YouTube, die Doku mit auch Thierry Henry. Was da geplant ist in Sachen Vereinsgelände, Vereinsstrukturen, Trainer und auch Infrastruktur. Also man will da jetzt nicht so endlos Milliarden versenken, sondern man will das so ein bisschen organisch wachsen lassen. Also wenn das klappt, dann wird das auf jeden Fall ein interessantes Projekt am Comasee.
Definitiv einer der Hingucker von dieser Serie A-Saison. Ein Spieler, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil er auch immer wieder Teil unserer bisherigen Podcast-Serie ist, ist Scott McTominay.
Oh ja.
Oder Scott McFred, wie sie ihn in Neapel nennen, weil sie McTominay nicht aussprechen können und das schwierig finden. McFred. Und McFrat heißt nichts mehr als McBro.
Genau, Bro von Fratello, Bruder, genau.
Und da eine gute Beziehung zu dem Spieler besteht, weil bei Manchester United sicherlich auch einer der Leistungsträger, einer der wenigen gewesen, aber da abgekanzelt, auch aus Gründen, da müsst ihr euch, weiß jetzt gerade die Folge nicht aus dem Kopf, der Absturz eines Giganten, glaube ich.
Genau, das war eine relativ
Folge
frühe Folge.
Folge 2 oder 3, genau. Sprechen wir darüber, warum Scott McTominay gegangen werden musste und wie ja, wie wichtig der für die für den SSC Neapel war, zeigt sich spätestens dann, wenn man sieht, dass der SSC Neapel nicht ohne seine Hilfe Meister geworden wäre.
Ja, und Kai, ich habe noch einen geilen Namen für dich.
Ja.
Weißt du, wofür KDB steht?
KDB.
Nee. Das ist Kevin De Bruyne,
ah,
der jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern beim SSC Neapel als Neuzugang vorgestellt wurde.
Ja.
Also Serie A ist so ein Sammelbecken, ich will nicht sagen für abgehalfterte Stars, ne? Damit werde ich Kevin De Bruyne nicht gerecht. Aber unter anderem Luka Modric wechselt ja zum AC Mailand,
ja,
zur kommenden Saison. Also das lohnt sich, ne? Also da ab und zu mal reinzuschalten, weil da auch dann so ein paar Stars jetzt noch mal ihre Fußballschuhe schnüren, die man sonst ja knappe 10 Jahre in anderen Vereinsfarben kannte. Und von daher bin ich gespannt, was die noch aufs Parkett bringen und ob da noch so ein bisschen der Ehrgeiz da ist oder ob man sich nur noch mal den Spätherbst seiner Karriere versüßen möchte.
Das könnte für die nächste Saison sehr, sehr interessant werden. Die wollen wir uns ja auch noch mal genauer dann anschauen in einer späteren Folge, wie es in den einzelnen Ligen so aussieht, wer unsere Top-Favoriten sind und wieder absolut unqualifizierte Guesses abgeben. Wie es denn dann läuft nächste Saison. Definitiv einer der Vereine, wo man draufschauen muss. Ein Verein, wo ich die letzten Worte noch verlieren möchte, ja, zu, ist Inter Mailand selber.
Mhm.
Kein Titel geholt.
Zum ersten Mal seit langer Zeit, ne?
Langer Zeit. Dafür aber in mehreren Finals oder Halbfinals gestanden. Ich glaube im Pokal, nicht Finale, sondern im Halbfinale, ja, dann raus. Aber auch Champions League logischerweise und bis zuletzt um den Scudetto mitgespielt. Also eine richtig starke Leistung von Inzaghi, ja, als Trainer auch.
Aber auch sehr, ich sag mal, sehr dramatisch. Also du bist, ja, bis zum letzten Tag, immer bis zum letzten Atemzug bist du beim Triple dabei.
Ja.
Um dann
alles
jedes Mal eben gerade so nicht zu gewinnen.
Heißt, die haben, jetzt könnte man meinen, eine große Rechnung offen.
Mhm.
Die Frage ist, haben sie die wirklich offen? Weil ich glaube, auch die Mannschaft als solche jetzt nicht komplett auseinandergeht. Also wird jetzt nicht alles durch die Gegend verkauft, aber beispielsweise in einem Thuram bei Inter Mailand ist auch so ein Spieler, den man neben McTominay nennen muss, wenn man auf eine Saison zurückblickt. Ja. Absolut, also was das für Tore waren, teilweise in der Champions League nur, war wirklich atemberaubend, zusammen mit Lautaro Martinez. Die Mannschaft selber wird nicht komplett zersplittern, aber allein der Trainer, der geht, und ein neuer Trainer, der jetzt dazukommt, auch das kann den Drive so ein bisschen ändern. Eine Rechnung offen haben diese Spieler definitiv und wir können gespannt sein, ob Inter Mailand in der nächsten Saison zumindest national dann die Oberhand gewinnt gegen Neapel, Mailand, Juventus und die beiden Römer.
Ja, so ein paar Namen sind da in der Verlosung und vielleicht, ja, um den Sack jetzt zuzumachen. Inzaghi ist da jetzt
zum Al-Hilal gewechselt.
Genau, ist zu Al-Hilal gewechselt. Also gefeuert würde ich das nicht nennen.
Nee, Vertrag ist ausgelaufen.
Ja. Aber man ist dann zu dem Schluss gekommen, beide Parteien, dass es dann vielleicht sinnvoll ist, Neustart zu machen auf der Trainerposition. Jetzt Trainer ist ein alter Bekannter bei Inter Mailand, ist Cristian Chivu, mhm, der rumänische In/Linksverteidiger, der auch für die Internationale gespielt hat. Also bei Inter auch so ein bisschen alles auf Neustart. Der Kader bleibt, glaube ich, mehr oder weniger bestehen. Klar gibt es hier und da punktuelle Verstärkungen, aber wie du richtig sagst, Kai, also die haben jetzt keinen Bedarf, da alles umzuschmeißen, denn sie waren ja überall bis zuletzt in der Verlosung dabei. Von daher glaube ich, dass Inter Mailand da weitermacht, wo sie aufgehört haben. Also der Panik-Button muss da sicherlich nicht gedrückt werden.
Cristian Chivu übrigens noch zur Ergänzung von Parma gekommen.
Also
auch einer, der die italienische Liga gut kennt.
Mhm.
Mit aufgestiegen, meine ich, mit Parma. Insofern, wir sind gespannt, was nächstes Jahr so die italienische Liga auch hergibt. Fußball ist nicht nur national, sondern global, wie wir gesehen haben. Selbst Donald Trump feiert den Fußball.
Ja.
Manchmal weiß ich nicht, ob er den Fußball oder sich selber feiert. Aber das soll es heute gewesen sein,
ja,
für die heutige Folge. Philipp, ganz lieben Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Wir sind gespannt, wie es nächste Woche, welche Themen uns nächste Woche ereilen. Sind es wieder neue Transfers bei 96? Ist der Kader jetzt komplett? Welcher Torwart wird denn jetzt genommen? Ist es Leo Weinkauf? Ist es Noll? All das erfahrt ihr unter anderem hier. Nicht als erstes wahrscheinlich, aber auf jeden Fall mit am meisten Meinung gespickt.
Ich wollte gerade sagen, zumindest reden wir drüber.
Ja, definitiv werden wir darüber reden, wenn es dann wieder nächste Woche heißt. Ein bisschen Sport und vor allen Dingen einiges an Phrasen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und habt eine gute Zeit.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.